Dann begrüße ich Sie recht herzlich zu der nächsten Veranstaltung Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Das letzte Problem, mit dem wir uns beschäftigt hatten, war Vorkommen eines Suchworts in einem Text zu identifizieren. Und die Methode, wie wir vorgegangen sind, war mithilfe der Ideen von Knuth Morris Pratt, die dann in den KMP-Algorithmus hineingegossen wurden. Nochmal ganz blitzschnell, was macht dieser Algorithmus? Naja, im Prinzip ist dieser Algorithmus eine Verbesserung des naiven Algorithmus. Das heißt, wir gehen der Reihe nach die Positionen des Texts durch und schauen, ob das Suchwort an der Stelle angelegt im Text zu finden ist. Und könnte es allerdings sein, dass wir, nachdem wir das Suchwort mit dem Text, sagen wir, J-Positionen lang verglichen haben, dass wir dann an eine Stelle kommen, wo Text und Suchwort verschieden sind. Und hier unterscheidet sich dann der KMP-Algorithmus von dem naiven Vorgehen, in dem halt nicht das Suchwort um eines nur zur Seite gerückt wird, sondern um einen größeren Betrag, nämlich gerade um einen Betrag J minus die Border von J. Und Border war die Länge des echten Randes. Und das heißt, die Länge des längsten Präfixes des betrachteten Präfixes des Suchworts, das auch ein Suffix von diesem Präfix ist. Ich glaube, wir hatten hier noch ein Bild. Wenn wir so eine Situation entdeckt haben, das ist dieses rote X, wo sich Suchwort und Text unterscheiden, dann suchen wir hier in diesem Präfix von S, das wir gesehen haben, nach einem maximalen Präfix, der auch ein Suffix ist. Und dann verschieben wir das Suchwort eben so, dass das Präfix an der Stelle des Suffixes zu liegen kommt. Okay? Und dann vergleichen wir wieder dieselbe Stelle, an der der Konflikt aufgetreten ist, jetzt mit dieser Position hier, diesem Border von J. Okay? So, das war die Idee von diesem Knuth Morris Pratt Algorithmus. Und wir versuchten uns jetzt zu vergewissern, wie teuer ist denn die ganze Geschichte? Sparen wir nichts, sparen wir viel? Ja, das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und das heißt, das machen wir so, indem wir, ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück, damit wir diesen Algorithmus ein bisschen immer vor Augen behalten können, indem wir zwei Situationen zählen, nämlich einmal die Anzahl derjenigen, der erfolgreichen Vergleiche und dann die Anzahl der erfolglosen Vergleiche. Ja? Diese beiden Kennzahlen wollen wir bestimmen und dann ist die Gesamtzahl der Vergleiche, die erforderlich sind, eben gerade die Summe von diesen beiden Zahlen. Und das ist im Wesentlichen auch die Laufzeit, weil rundherum ist nur noch so ein bisschen organisatorischen Overhead. Okay? Wir fangen an mit dem, was uns natürlich näher liegt, mit den erfolglosen Vergleichen. Ja, die Fehlerfälle sind uns immer sympathisch. Was können wir beobachten? Was passiert in dem KMP-Algorithmus, wenn die nächste Stelle im Suchwort verschieden ist von der entsprechenden Stelle im Text? Die Stelle, die im Text, an der verglichen wird, ist diese Zahl i plus j. Und wir behaupten, dass egal was man, dass bei nach jedem, bei so einem Misserfolg, diese Summe nicht kleiner wird. Sie könnte gleich bleiben, aber sie wird nicht kleiner. Ja, in dem Beispiel, wenn wir jetzt wieder mal in dieses Bild zurückschreiten hier, da sehen wir das. Das heißt, wir müssen hier auch an derselben Stelle I plus J nochmal vergleichen. Ja? Das andere ist, so, also das war in der Illustration, in dem Bildchen war das der Fall. Also dieser Wert wird nie kleiner und davon wollen wir uns jetzt allgemein davon überzeugen. Also nehmen wir an, dass der Wert vor diesem fehlschlagenden Vergleich I plus J war und der Wert nach diesem Vergleich, das ist dieses I-J-, das kriegen wir, weil im Anschluss an den Vergleich sowohl das I wie das J einen neuen Wert kriegt. Ja, und das schauen wir uns an, was mit dem I passiert. Das I wird auf I plus J minus Border von J gesetzt und das J wird auf im Wesentlichen auch auf das Border von J gesetzt, aber nicht immer. Da gibt es nämlich ein Maximum mit 0. Und deswegen können wir jetzt diese Veränderung von der Summe, können wir jetzt per Fallunterscheidung untersuchen. Einmal, wenn das Border von J mindestens 0 ist. In dem Falle, was ist in dem Falle? In dem Falle ziehen wir für das neue I einen Wert ab, den wir beim J gerade, der neue Wert von dem J ausmacht. Und das heißt, die Summe von I plus J bleibt dann gleich. Die einzige Situation, wo ein Unterschied von I plus J und I' plus J' entsteht, ist, wenn hier die Border von J negativ ist. Okay, wenn die Border von J negativ ist, dann heißt es insbesondere, dass das J gleich 0 gewesen sein muss, weil da haben wir eben ein Präfix der Länge Epsilon, von dem wir diesen echten Rand bestimmen wollen, und in dem Fall gibt es den nicht, und deswegen haben wir da minus 1 gesetzt. Ja? Und dann ist also J in diesem Falle gleich 0, und damit ist dann dieses I' plus J', das ist dann das I plus 0, ja, weil wir hier das Maximum nehmen von 0 und der Border von J. Und das I', das heißt, da ziehen wir aber von dem I ab, J minus J, das ist dieser Wert, minus diesem Border von J, das ist minus 1. Und minus minus 1 ist eben gerade plus 1, das heißt, das ist gerade I plus 1. Okay, das heißt dann, der neue Wert für I' plus J' ist dann I plus 1, während I plus J an dieser Stelle gerade einfach nur I ist, und damit ist der Wert größer geworden. Und wenn wir uns das vielleicht nochmal vorstellen wollen, hier an dem Bildchen, das wäre der Fall, wenn hier dieser grüne Bereich gerade das leere Wort ist, gerade gleich Border von J, Entschuldigung, das wäre dann die Situation, dass ich bereits bei dem ersten, dass dieses rote Ding da hier, Entschuldigung, ich mache hier gerade wieder weg, dass dieses Ding hier leer ist. Das Präfix, was ich gelesen habe, ist leer. Und die erste Stelle von dem S ist sozusagen schon verschieden. Und was mache ich? Naja, dann muss ich einfach diese allererste Stelle von dem S mit der nächsten Stelle im Text vergleichen. Das heißt, da wird das I einfach um 1 hochgezählt und das J ist nach wie vor 0. Okay? Das heißt, dass I plus J wird, haben wir damit festgestellt, wird nach einem erfolgreichen Vergleich nicht kleiner, Okay, damit kriegen wir natürlich noch nicht die Anzahl dieser erfolgreichen Vergleiche, aber wir kriegen zusätzlich die Information, dass nach jedem erfolglosen Vergleich das I sich zumindest um 1 erhöht. Warum? Also, dass wenn die Border von J eben negativ ist, dann haben wir gesehen, erhöht sich das I um 1. Und wenn diese Border von J größer ist, dann ist sie zumindest kleiner als das J, und damit zähle ich ebenfalls zu dem I einen Betrag J minus Border von J, das heißt einen Betrag dazu, der nicht negativ ist, und damit wird das I nicht kleiner. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele I's kann ich dann so wählen, von 0 angefangen in diesem Bereich 0 bis n minus m, die nicht kleiner werden? Naja, das sind eben gerade, im schlimmsten Fall muss ich jedes Element in diesem Intervall wählen, oder kann ich jedes wählen? Und das heißt, ich habe im schlimmsten Fall n minus m plus 1 erfolglose Vergleiche. Ja, dieser Fall würde zum Beispiel eintreten, wenn das erste Zeichen im Suchwort verschieden ist von allen Zeichen im Text. Dann laufe ich nämlich durch den ganzen Text durch, bis von Anfang bis zum Ende, und muss dieses erste Zeichen mit jedem Zeichen im Text vergleichen. Okay? Damit habe ich eine obere Schranke für die erfolglosen Vergleiche. Jetzt muss ich zusätzlich noch abschätzen, das war unser Programm, die Anzahl der erfolgreichen Vergleiche. Und bei einem erfolgreichen Vergleich, naja, da wird, behaupte ich, dieses I plus J immer um 1 erhöht. Warum wird das um 1 erhöht? Weil dann geht ja einfach das J 1 weiter. Ja? Und damit wird das I plus J um 1 erhöht. Und damit ist die Gesamtanzahl, da das I plus J selber ja nicht kleiner wird, ist die maximale Anzahl erfolgreicher Vergleiche natürlich gleich der Anzahl der Positionen überhaupt, die es im Text gibt, und das sind die Stellen von 0 bis n minus 1. Und davon gibt es n Stück. Damit habe ich also n erfolgreiche Vergleiche und n minus m plus 1 erfolglose Vergleiche im schlimmsten Fall, und das gibt dann insgesamt eben 2n minus m plus 1, so genau kann man das hier ausrechnen, Vergleiche überhaupt, die möglich sind. Weil jeder Vergleich entweder erfolgreich ist oder erfolglos ist. Natürlich, sind sie gleich oder sind sie ungleich? Was kann sonst noch vorkommen? Wie bitte? Dann brauchen Sie keinen Erfolg, genau. Also insofern ist es eine obere Schranke. Also es könnte sein, dass es in die wirkliche Durchführung weniger hat. Aber wir sind hier erstmal nur an einer oberen Schranke interessiert. Aber da haben Sie natürlich recht, den Extremfall, den ich Ihnen geschildert habe, wo es überall einen Fehlschlag gab, dann gibt es natürlich überhaupt keinen erfolgreichen Vergleich. Also man könnte sich überlegen, ob man die Abschätzung möglicherweise irgendwie besser verbessern kann noch. Aber das ist jedenfalls eine zulässige Abschätzung. Okay? Andere Fragen? Das Ganze hat natürlich jetzt noch einen ganz kleinen Haken. Wir verwenden hier bei diesem Algorithmus eine Hilfstabelle. Das ist diese Border-Tabelle, die wir uns als Gott gegeben oder vom Himmel gefallen vorgestellt haben bisher. Und da standen halt einfach die Länge von diesen echten Rändern drin. Und wir wissen überhaupt nicht, wie wir die berechnen sollten. Ja? Oder beziehungsweise, wir sollten uns jetzt Gedanken darüber machen, weil nur wenn wir diese Border-Tabelle haben, können wir den Algorithmus laufen lassen. Und ja, enthält die nochmal? Die enthält also für jedes Präfix der Länge J, also an der Stelle J in dieser Tabelle, steht für ein Präfix der Länge J die Länge des eigentlichen Randes. Ja, und wobei Sie bitte bemerken wollen, dass die Ein Präfix der Länge J hat die Positionen S0 bis SJ-1. Und dann steht dann an der Border, in Border an der Stelle J, die Länge dieses eigentlichen Randes von diesem Präfix. Okay? Und natürlich zwei Einträge in diesem Border-Ding, in diesem Border-Array kennen wir sofort, nämlich die Einträge Border von 0. Border von 0, warum kennen wir das? Naja, das ist ein Präfix, der nicht der Länge, der Länge 0. Und ein Präfix der Länge 0 ist Epsilon. Und Epsilon hat keine nicht-trivialen Präfixe. Und deshalb ist da der eigentliche Rand hat per Definition der minus 1. Also da können wir sofort minus 1 reinschreiben. Und Border 1 von 1, das ist das Präfix der Länge 1. Das ist das erste Zeichen von unserem Suchwort. Und was ist da der eigentliche Rand? Naja, der eigentliche Rand war ja der längste Präfix, der gleich einem Suffix ist, der verschieden von dem Wort selber ist. Und wenn ich irgendeinen Präfix habe, der verschieden von einem einbuchstabigen Wort ist, dann muss das notwendigerweise Epsilon sein. Das heißt, das ist auf jeden Fall 0. Okay? Das heißt, diese beiden Dinger kennen wir und wir müssen jetzt nur noch die restlichen Einträge von diesem Border-Ding berechnen. Und unser Vorgehen wird jetzt einfach so sein, dass wir einfach der Reihe nach, was anderes fällt uns jetzt erstmal gar nicht ein, wir gehen der Reihe nach diese Einträge in dem Array durch und versuchen immer, das J zu berechnen. Das heißt, wenn wir dabei sind, das Border von J zu berechnen, können wir damit davon ausgehen, dass wir alle Border-Einträge bereits berechnet haben von 0 bis J-1. Okay? Und in der Hoffnung, dass uns diese Einträge helfen, um dieses Border von J zu berechnen. Ja? Also jetzt unser Ziel ist, angenommen wir hätten also diese Border 0 bis Border J-1, finde heraus, was Border von J ist. Und dann ist es natürlich wieder sinnvoll, sich ein kleines Bildchen zu machen. Und angenommen wir kennen das Border von dem Wort der Länge J-1. Das ist das Wort, das bis zur Position J-2 geht. Das ist das gelbe Ding. Ja? Und jetzt könnte es sein, dass wenn wir unser Präfix um 1 verlängern, und dieses eine, um das wir das verlängern, wäre jetzt dieses hier, dass diese Stelle hier gleich dieser Stelle hier ist. Ja? Und in dem Falle wäre die Border von J jetzt gerade die Border von der ganze gelbe Bereich, nämlich die Border von, der eigentliche Rand von diesem Präfix der Länge J wäre dann einfach der eigentliche Rand, den wir gerade eben gehabt haben, dieser gelbe Bereich, plus dieses eine Symbol, was wir gerade eben gelesen haben. Ja, das ist sozusagen der gute Fall, dann verlängert sich gewissermaßen nur der eigentliche Rand und das heißt technisch, dass Rand J, dass dieses Border von J gerade gleich Border von J-1 plus 1 ist. Okay? Und das Einzige, was wir um diesen Fall zu erkennen machen müssen, ist, wir müssen diese beiden Zeichen miteinander vergleichen und wenn die gleich sind, dann ist das so. Okay, kann man das einsehen? Und jetzt könnte es natürlich sein, dass wir Pech haben und diese beiden sind verschieden. Ja, dann ist es so, wenn die beiden verschieden sind, dann müssen wir ein anderes Präfix von dem bisher gelesenen Wort finden, der hier als Suffix auftaucht. Also zum Beispiel hier diesen grünen Bereich, das ist also kürzer. Und dieser grüne Bereich, der muss sich also hier hinten wiederfinden. Und tatsächlich der nächste Kandidatenbereich, und Sie sehen jetzt, da dieser gelbe Bereich ja hinten und vorne gleich ist, ist dieser grüne Bereich, wenn wir das bis auf das letzte Symbol gerade, der eigentliche Rand des eigentlichen Randes, den wir vorher gehabt hatten. Ja, das ist also der nächste Kandidat von einem Präfix, den wir vergleichen müssen mit unserem dessen nächstes Element, das ist dieses rote, wir vergleichen müssen mit dem aktuell nächsten Element in unserem Array, in unserem Suchwort. Kann man diese Überlegung nachvollziehen? Gibt es hier eine Frage? Wenn nicht, dann würden wir diese, hier ist das noch einmal in Textform aufgeschrieben. Also, wenn ich an der nächsten Stelle hinter dem echten Rand von dem Präfix der Länge J-1 ein Element finde, was gleich dem S J-1 ist, dann kann ich sozusagen den eigentlichen Rand vorher um ein Zeichen verlängern, um den neuen eigentlichen Rand zu kriegen. Das heißt, die Border von J ist Border J-1+1. So, das war der super gute Fall. Und der nächste gute Fall ist, dass wir ein kürzeres Präfix brauchen und dieses nächst kürzere Präfix, das in Frage kommt, ist der eigentliche Rand des zuletzt betrachteten Rands. Und dann müssen wir dort schauen, ob wir den verlängern können, um einen eigentlichen Rand für das aktuelle Präfix des Suchworts zu finden. Okay. Ja, und wenn wir da Pech gehabt haben, dann müssen wir dann halt wieder den Rand nehmen, den eigentlichen Rand bestimmen und so weiter. Und falls sich kein Rand findet, der sich verlängern lässt zu einem eigentlichen Rand des aktuellen Worts, dann setzen wir dieses Border von J gleich 0. Das heißt, Epsilon ist der eigentliche Rand des gegenwärtigen Präfixes, der Länge J. Okay? Und das ist der entsprechende Algorithmus. Wir initialisieren erst einmal die ersten zwei Einträge in dem Array Border, nämlich die Einträge an der Stelle 0 und 1 mit den Werten minus 1 und 0. Das hatten wir uns so überlegt. Und dann gehen wir der Reihe nach die anderen Positionen durch und machen dort so irgendeine Berechnung. Und vorher die erste Situation, die wir uns anschauen, ist, wenn J gleich 2 ist. Wenn J gleich 2 ist, an der Stelle was ist dann Border von 1? Border von 1, haben wir gesagt, ist 0. Also deswegen, wenn wir die Invariante die sollte ich vielleicht in grün markieren. An dieser Stelle hier die Invariante haben wollen, dass das i gerade irgendwie die Border von j minus 1 ist, dann müssen wir dieses i initialisieren mit 0. Ja, weil wir mit j gleich 2 anfangen und Border von 1 gerade 0 ist. Okay? Und dann machen wir das Folgende. Wir schauen, ob an der Stelle, an der nächsten Position, ob sich der Rand, den wir an der Stelle J-1, der eigentliche Rand für das Präfix der Länge J-1, ob sich das verlängern lässt. Und dieser Test auf Verlängerung, ist... Na, ich hoffe, dass es jetzt rot ist, ist dieser hier. Wir schauen uns also an, ob das nächste Zeichen gerade gleich dem nächsten Zeichen hinter dem eigentlichen Rand von des Präfixes der Länge J-1 ist. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir fertig und dann erhöhen wir das i um 1 und erhalten die neue Border für das J. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir von dem i übergehen zu dem Border von i. Das heißt, wir machen hier diesen Update und iterieren, und das machen wir so lange, bis eben entweder wir wir bei Epsilon angekommen sind. Das erkennen wir daran, dass i nicht mehr größer gleich 0 ist. Oder wir eben bei dem Vergleich erfolgreich waren. Okay, und wenn wir also keinen eigentlichen Rand finden, der sich verlängern lässt, dann landet dieses i bei minus 1 und indem wir es dann hier an dieser Stelle erhöhen um 1, kommen wir wieder bei 0 raus für das i, und das heißt, wir setzen in diesem Falle, wo wir kein nicht-triviales Präfix gefunden haben, das als eigentlicher Rand taugt, in dem Falle setzen wir dieses Border von j auf 0. Okay? Kann man den Algorithmus verstehen? Ich meine, er ist auf irgendeine Weise, würde ich mal sagen, super einfach. Programmiertechnisch gesehen sind das eine Vorschleife und eine Weilschleife, und die eine Weilschleife geschachtelt ist. Und da ist so ein bisschen Vergleich, und das ist es. Ja? Aber nichtsdestoweniger würde ich doch sagen, ist er verhältnismäßig trickreich. Man muss sich genau überlegen, was da passiert. Und da ist auch eine Frage. Sie müssen mal lauter reden. Das i wird gesetzt auf das Border von i. Und wenn hier an dieser Stelle wenn wir an dieser Stelle bei 0 angekommen sind und wir nehmen die Border davon, dann kommen wir bei minus 1 raus. Ja? Wie bitte? Der nächste kriege ich durch die Border. Ich wende sie doch noch einmal an, um den nächsten zu finden. Hier wird es doch nur einmal angewendet. Bei einem erfolglosen Vergleich. Border von J minus 1 war das Präfix, das wir vorher hatten, und davon nehme ich dann das Präfix, das den eigentlichen Rand darstellt. Border von J minus 1 ist unser erster Kandidat. Und wenn der halt nicht funktioniert, dann muss ich davon die Border nehmen, und wenn der jetzt nicht funktioniert, dann davon die Border und so weiter. Also hier sehen wir ja auch, wir nehmen diese Border-Operation, wenden wir eine nach der anderen an. Ja? Gibt es noch weitere Fragen oder Unklarheiten? Okay, jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie teuer ist die ganze Geschichte? Ist das vielleicht exponentiell teuer oder sowas, also eine unexorbitante Vorberechnung, die wir uns gar nicht leisten können, oder hält sich diese Vorberechnung in Grenzen? Und die Antwort ist, die wird sein, dass sie tatsächlich verhältnismäßig effizient zu realisieren ist. Das erste ist, wir fragen uns wieder, wir zählen wieder die Anzahl von Vergleichen, sehen Sie hier nochmal, hier sind Vergleiche, und wir zählen die Anzahl der Vergleiche. Und das ist sozusagen die Kernoperation in der innersten Schleife, und die gibt uns auf alle, der restliche Aufwand, der in dem Algorithmus versteckt ist, ist konstant. Ja, also konstant pro dieser Operation. Deswegen, das ist die Anzahl, die entscheidende Anzahl der Operationen, die wir zählen müssen. Und wieder machen wir eine Unterscheidung zwischen den Anzahl der Vergleichen, wo hier das tatsächlich gleich, wo da die beiden Werte gleich sind, und da, wo die Werte verschieden sind. Und jetzt, wenn es ist jetzt hier eine Hummel da, plötzlich auf meiner Tastatur zugange. Muss ich ein bisschen im Blick halten. Wie oft kann das einen erfolgreichen Vergleich geben? Naja, einen erfolgreichen Vergleich kann es im Prinzip geben nur für jedes J einmal, weil dann, sobald ich einen erfolgreichen Vergleich habe, dann habe ich ja den Wert für das J, für das nächste J, den nächsten Border-Eintrag gefunden. Das heißt, insgesamt sind das höchstens M-1. Okay? Und dann kritischer ist natürlich jetzt die Anzahl der erfolglosen Vergleiche festzustellen. Und die erfolglosen Vergleiche, um die zu zählen, betrachten wir den Wert I. Und warum? Naja, hier an dieser Stelle wird ja immer dieses I wird hergenommen, um diesen Vergleich, das J geht ja einfach nur nach oben, aber das I nimmt unterschiedliche Werte an und wir zählen einfach, wie verändert sich dieses I. Ja? Und für das I stellen wir fest, dass es M minus 1 mal hochgezählt wird. Ja, 2 bis M. Das heißt, M minus 1 mal wird das I um 1 erhöht. Okay? Und damit kriegt es, das sind die Anzahl der Erhöhungen. Und bei den Erniedrigungen, natürlich kann ich sozusagen das I dann nur so oft auch wieder erniedrigen, wie ich es vorher erhöht habe. Ja, das ist sozusagen eine einfache Milchmädchenrechnung. Ich kann nur jeden Euro ausgeben, den ich vorher irgendwann mal eingenommen habe. So, und jetzt wie oft wird jetzt das I erniedrigt? Naja, das kann dann halt auch nur erniedrigt werden um genau M minus 1 mal. Und dass jede Anwendung der Border-Operation wird das I echt verkleinern. Ja? Also bei jedem erfolgreichen Vergleich wird das I um mindestens 1 verkleinert, weil nämlich das Border auf das I angewendet wird. Und damit kann das I maximal um M minus 1 erniedrigt werden. Dann ist es auf 0. Und dann kann es auch einmal erniedrigt werden, dann wird es negativ. Und damit sind es insgesamt M, höchstens M mal, wie das I erniedrigt wird, weil es ja auch nur einmal erhöht wird. Auch nur M minus 1 mal erhöht wird. Ja, und damit habe ich insgesamt eine obere Schranke für die Anzahl der erfolglosen Vergleiche, die nämlich gerade M ist. Und wenn ich diese beiden Zahlen zusammenzähle, M erfolglose und M minus 1 erfolgreiche Versuche, dann sind es insgesamt im schlimmsten Fall 2 M minus 1 Vergleiche. Und das ist diese Abschätzung, die hier steht. Und damit die insgesamte Anzahl, wenn ich diese Vorberechnung dazu nehme zu dem KMP-Algorithmus, schauen wir uns an, was vorher die Schranke war. Die Schranke war 2n minus m plus 1 und dann muss ich dazu zählen 2m minus 1 und dann gibt es gerade 2n plus m viele Vergleiche, die erforderlich sind. Und das ist jetzt eine lineare Anzahl von Vergleichen, dass Sie ihn vergleichen sollten zu dem naiven Algorithmus, den wir ganz zu Anfang hatten, der n mal m viele Vergleiche braucht. Also ist das wesentlich intelligentere Lösung desselben Problems. Okay? So, also im Endeffekt haben wir gezeigt, dass wir so viele Vergleiche benötigen, um ein Muster der Länge, ein Suchwort der Länge M in einem Text der Länge N aufzufinden. Okay?
Ja, wenn wir
Nochmal laut. Nochmal. Ich verstehe jetzt nicht, was das Problem ist. Was? Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Wie Sie das machen wollen. Gar keine Ahnung. Wollen Sie zweimal das Border anwenden, statt einmal?
Ja, das ist ja das, was da gemacht wird.
Nein, wir gehen immer nur einen Schritt. Erstmal betrachte ich das, das, was ich als Border habe oder als echten Rand für das J-1 und versuche es zu verlängern. Und wenn das nicht geht, muss ich den nächsten Kandidaten nehmen und das ist die Border davon.
Wieso ist nicht der Border davon?
Das ist ja doch gerade Border davon. Was denn sonst noch? Sonst überspringen, ich kann doch nicht eins überspringen. Warum sollte ich denn eins überspringen? I ist doch schon die Border von J-1. Und dann, wenn ich darauf nochmal die Border ankriege, dann wieder. Das ist der Schritt. Oder ich habe das Problem nicht wirklich verstanden. Also wenn Sie es überlegen, Sie es nochmal, dann im Zweifelsfall sagen Sie es mir nachher nochmal. Ja? Okay. Jetzt haben wir den Algorithmus insofern ein bisschen noch einfach gestrickt, als wir nämlich uns nach dem ersten Vorkommen von dem Suchwort oder Muster in dem Text, dafür haben wir uns interessiert und dann haben wir Schluss gemacht. Aber wir können natürlich an dieser Stelle auch einfach den Algorithmus weiterlaufen lassen und einfach nur die ausgeben. An dieser Stelle hat das gepasst. Und wir suchen jetzt nach dem nächsten Vorkommen. Okay, das war einfach das Suchen von einem Text in einem von einem Muster in einem Text. Jetzt wollen wir uns, wenn wir gerade dabei sind, uns mit Texten zu beschäftigen. Dann wollen wir uns mit einem weiteren Problem, was hier oft vorkommt, beschäftigen. Und das ist die Distanz von zwei Texten zu ermitteln. Und diese Distanz von zwei Texten, das soll messen auf irgendeine Art und Weise, wie viele Editieroperationen ich anwenden muss, um den einen Text aus dem anderen herzustellen. Also das ist zum Beispiel in irgendeiner, natürlich nicht in dieser einfachen, sondern in einer natürlich etwas ausgetüftelteren Version natürlich für uns von großem Interesse, um Plagiate zu finden. Ja, also hier haben Sie ein Programm, hier haben Sie ein anderes Programm, was für Operationen müssen Sie darauf anwenden, um das eine aus dem anderen herzustellen? Und wenn Sie einfach nur Variablennamen umbenennen, dann ist das nur so eine kleine Änderung und dann sieht man schon, dass diese Programme trotzdem noch ziemlich ähnlich sind. Das wäre eine Spielart, wo solche ähnlichen Fragestellungen eine Rolle spielen. Eine andere ist natürlich wenn Sie Bioinformatik betreiben und Gensequenzen vergleichen. Und dann sind Gensequenzen typischerweise nicht gleich, sondern sind immer irgendwelche kleinen Änderungen, weil da gab es irgendeine Mutation, irgendeine Beschädigung und dann ist halt irgendwas, irgendein Basenpaar oder ich weiß nicht, was man da hat, ist dann entweder zerstört oder ausgetauscht oder kleine Stücke sind verloren gegangen und solche Defekte. Und trotzdem wollen Sie natürlich noch feststellen, ob das Ähnlichkeiten vorliegen. Und diese Ähnlichkeiten, also ich meine, da brauche ich Ihnen da jetzt nicht lange, lange Geschichten zu erzählen. Wahrscheinlich haben Sie das auch alle möglichen Geschichten davon in der Zeitung gelesen oder im Internet. Das kann man benutzen, um zum Beispiel Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Arten ermitteln, beziehungsweise sogar so Stammbäume, vor wie vielen Millionen Jahren haben sich zwei Arten aufgespalten, indem sie einfach zählen, wie weit ist der Abstand zwischen den Genomen und dann haben sie irgendwie eine Rate, wie sich vielleicht der Abstand pro Zeiteinheit vergrößert und dann können sie einfach aus dem Maß der Gleichheit oder Ähnlichkeit schließen, wie lange es her ist, dass Menschen und Gorillas zusammen im Dschungel gespielt haben, zum Beispiel. Ja? Natürlich nur die Vorfahren. Also, ja? Also insofern ist das durchaus eine gängige Fragestellung, die nicht triviale Anwendungen hat. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie geht man das an. Ja? Also das heißt, wir schauen uns an zwei solche Folgen von Zeichen, Wörter. Also hier ist der eine Text, hier ist der andere Text. Und wir fragen uns, wie ähnlich sind sie? Aber was heißt jetzt ähnlich? Und wir hier benutzen so etwas wie eine Editing Distance, wenn Sie so wollen. Das heißt, wir fragen uns, mit welchen Editieroperationen kann die eine Folge aus der anderen hervorgegangen sein. Natürlich, je mächtigere Editieroperationen ich zulasse, desto verschiedenere Strings kann ich auf einmal aus einem aus dem anderen hervorgehen lassen. Im schlimmsten Falle können Sie sich vorstellen, dass so eine Editieroperation programmiert ist in irgendeiner Programmiersprache und dann eine Turing-Maschine im Hintergrund läuft und das eine Wort in das andere in einer x-beliebigen Weise umschreibt. Und dann sind wir hier natürlich verloren. Ja, da kann man nicht viel machen. Deswegen werden wir uns natürlich beschränken auf sehr einfache Editieroperationen, gewissermaßen elementare Editieroperationen. Und solche sind zum Beispiel hier, dass ich entweder ein Zeichen bei dem einen einfüge oder bei dem anderen lösche. Zum Beispiel hier in diesem Falle unterscheiden diese beiden Wörter sich eben nur an einer, wenn Sie so wollen, durch Einfügen oder Weglassen eines Zeichens. Und das heißt, der Abstand wäre in diesem Sinne einfach eins. Ich brauche nur eine Operation, um das eine aus dem anderen hervorgehen zu lassen. Okay? Und außer Einfügen und Löschen betrachten wir dann noch, könnte es sein, dass wir gar nichts, kein Zeichen hinzufügen oder wegnehmen, sondern einfach nur ein Zeichen ändern. Hier zum Beispiel ein M in ein H oder ein H in ein M umschreiben und das wäre dann eine Substitution. Okay? Und also vermutlich, wenn man Genome betrachtet, muss man als Edit-Operation auch noch sowas vermutlich wie Invertierung, ich nehme ein Stück raus und setze es verkehrt rum wieder rein, hinzunehmen. Und wer ist hier Bioinformatiker oder Bioinformatikerin? Die haben sowas wahrscheinlich schon, die können mir eine ganze Reihe von... Keiner, okay. Oder keiner traut sich. Okay, also da gibt es vielleicht noch andere Operationen, aber wir beschränken uns jetzt einfach mal auf diesen Grundstück von sehr einfachen Operationen, Grundstock, und schauen, was wir damit machen können. Okay? Das Erste ist, wir müssen natürlich diese Operationen irgendwie auf kompakte Weise beschreiben können, und das machen wir, indem wir uns erst einmal ein zusätzliches Sonderzeichen besorgen. Das ist dieser Strich. Und dann unser Alphabet eben um dieses Sonderzeichen erweitern. Das ist dieses Sigma quer. Und dann betrachten wir Paare von solchen Elementen aus Sigma quer. Also so ein Paar könnte zum Beispiel dann aussehen. A Strich oder Strich B oder zum Beispiel A B. Was ist damit gemeint? A' meint, vorher war dann A, nachher ist da nix. Und Strich B meint, vorher war nix, später ist dann A. Also das ist eine Insertion. Das obere ist eine Deletion. Und unten, das ist eine Substitution. Okay? Und in diesem Sinne macht, also wenn ich vorher nix habe und nachher nix, das macht irgendwie das keinen besonderen, ist nicht besonders sinnvoll. Deswegen nehmen wir das als, taucht das bei unseren Edit-Operationen normalerweise nicht auf. Okay? Ja, dieser Unterstrich ist also das Leerzeichen. Gut, und hier ist das, was ich Ihnen an dem Beispiel gezeigt habe, ist hier noch einmal aufgelistet. Damit können wir also insbesondere diese drei Operationen, Substitution, Einfügung und Löschen, mit so einem Paar beschreiben. Und wir können, wenn wir wollen, auch noch sowas haben wie ein Paar x, oder a, meinetwegen. Und da, also das ist dann auf irgendeine Weise nicht, da passiert nichts, aber da wird, wenn Sie so wollen, ein Vergleich gemacht zwischen den beiden Wörtern und der fällt dann positiv aus. Und ja, manchmal braucht man auch eine, wir werden das hier vermutlich nicht benötigen, aber manchmal betrachten die Leute auch Teilmengen von Operationen, die nicht zum Beispiel keine Substitution bereitstellen, sondern nur Einfügungen und Löschungsoperationen. Denn tendenziell gesehen reichen die ja. Ja, anstelle, dass ich eine Substitution mache, könnte ich auch das Zeichen, das vorher da war, löschen und dann nachher an der Stelle das neue Zeichen einfügen. Okay. Gut, und dann können wir uns sagen, also wenn ich dann so eine Edit-Operation habe, dann könnte ich sagen, zwei Wörter, jetzt mache ich mal dieses Rote, ist irgendwie hässlich, zwei Wörter A und B können auseinander mit Hilfe dieser Edit-Operation ineinander übergeführt werden, also aus A kann ich B machen, mit Hilfe einer speziellen Operation, indem ich halt die anwende, an irgendeiner Stelle I. Ja, also das, insofern ist dieser Pfeil dieser nicht ganz nicht eindeutig, weil der mir ja nicht sagt, an welcher Stelle ich diese Operation anwende. Ja. Aber das Einzige, was ich vermerke, ist den Start, also das reicht für uns in vielen Fällen, das Startwort, das Zielwort und welche Operation ich angewendet habe. Das insbesondere, wenn ich dann Operationen zähle, meinetwegen auch noch verschiedene Operationen als verschieden teuer auffasse, dann reicht mir die Information, welche Operation ich angewendet habe, um die Gesamtkosten meiner einer Editierfolge zu ermitteln, die von einem Startwort in ein Zielwort geführt hat. Okay? Gut, das wäre also hier diese Notation und vielleicht, damit wir uns völlig einig sind, ist hier noch einmal formalisiert beschrieben, was das heißt. Also für eine Substitution x, y muss es eine Stelle i geben, so dass das a i gerade gleich dem x ist. Und das Wort b muss dann aus den gleichen Buchstaben wie das Wort a bestehen, nur dass an der Stelle i jetzt nicht mehr x, sondern y steht. Und genauso kann man dann sagen, was es heißt, was die Anwendung bedeutet von einer Operation x, Unterstrich, x, Leerstelle. Wenn das bedeutet dann halt einfach an der Stelle i lasse ich ein Zeichen weg, das heißt b ist das Wort, besteht aus den Zeichen a1 bis ai-1, dann kommt das i, das nicht da ist, und dann i plus 1 bis zum Ende. Und schließlich das Einfügen lässt sich dann genauso formalisieren. Da gibt es dann auch eben, muss es eine Stelle i geben, vor der das Zeichen y in das Wort a eingefügt wird, um das Wort b zu erhalten. Okay? Und ja, und dieser Einschritt, Transformation eines Wortes A in ein Wort B, kann ich dann verlängern zu einer Folge von Edit-Operationen, indem ich halt einfach die Folge dieser Paare bilde und dann kann ich eben sagen, ein Wort A wird in ein Wort B mit Hilfe dieser Folge transformiert, indem ich eben entsprechende Zwischenworte finde, so dass ich der Reihe nach die Operationen in der Folge von Edit-Operationen anwenden kann, um von einem dieser Zwischenworte zum nächsten zu gelangen und ausgehend von A dann letztendlich in B lande. Okay? Das ist unsere Sprechweise. Da ist jetzt hoffentlich nichts sonderlich Verwirrendes dran. Das ist einfach die Formalisierung von einem Editierprozess mit Hilfe dieser elementaren Editieroperationen. Okay. Und jetzt schauen wir uns mal an, was man mit solchen Transformationen, was man da so machen kann. Stellen wir uns zum Beispiel vor, dieses Wort und dieses Wort, die sehen nicht so ähnlich aus. Was für Editieroperationen könnten wir da zum Beispiel anwenden, um das eine aus dem anderen herzustellen? Und eine Möglichkeit, hier das sozusagen zu veranschaulichen, also ich behaupte mal, dass das hier eine Folge ist, die das erreicht. Und dazu, um das uns zu veranschaulichen, können wir vielleicht so vorgehen, dass wir das eine Wort hier oben hinschreiben und das andere hier unten und dann halt der Reihe nach diese Operationen ausführen. Also wir fangen an mit der ersten Operation. Ein G wird gelöscht. Das passiert hier. Die nächste Operation ist, ein T wird in ein C umgeschrieben. Das passiert hier. Dann wird ein A in ein G umgeschrieben. Das passiert hier. Und dann noch ein G in ein T. Das passiert hier. Und ein A in ein T. Das passiert hier. Ja. Und Sie sehen, ich habe das jetzt hier so gemacht, dass ich habe dann schon mal diesen Unterstrich da in dieses untere Wort hineingestreut und dann habe ich die Operation von links nach rechts angewandt. Es gibt allerdings keinen Grund, dass ich das unbedingt von links nach rechts anwende. Ich hätte es auch in irgendeiner anderen Reihenfolge tun können. Es war also nicht, irgendwie nichts ist hier kanonisch. Es zeigt nur, dass ich mit Hilfe dieser Folge von Editieroperationen das eine Wort in das andere umschreiben kann. Ihre Frage? Wie bitte?
Bei der Notation ist jetzt
bei dieser Notation haben wir, das habe ich gesagt, indem ich die Folge der Edit-Operation angebe, ist bei jedem Schritt ein Freiheitsgrad, dass man frei entscheiden kann, an welchem I, an welcher Position man das anwendet. Ja? Insofern ist es so ein bisschen eine verlustbehaftete, aber das ist so ähnlich, wie wenn Sie Ableitungen machen mit kontextfreien Grammatiken zum Beispiel, dann haben Sie auch so einen Ableitungsschritt, dann sagen Sie auch irgendwie nie, an welcher Stelle Sie denn jetzt eine Regel anwenden. Okay, und jetzt, das ist natürlich nicht die einzige, diese Folge von, die Wörter sind auf irgendeine Weise gemacht und es ist keineswegs so, dass diese Folge hier, die wir jetzt mal genau angeschaut hatten, tatsächlich die einzige ist, die dasselbe tut. Wir könnten zum Beispiel dieselbe Folge in einer anderen Reihenfolge bringen und dann hätte das natürlich denselben Effekt. Ja? Also diese Folge unten ist genau, wenn Sie genau hinschauen, ist tatsächlich die gleiche Folge, nur machen wir dann halt in die Operationen anders, dass wir nämlich zum Beispiel erst hier machen, dann hier, dann da, dann diese Operation und schließlich diese Operation. Ja? Also nicht mal die Reihenfolge ist kanonisch. Es ist einfach nur, ich wende eine Folge von Operationen an und die habe ich mir gemerkt in dem S, welche Operationen ausreichen und okay, wenn ich die Kosten einer solchen Folge versuche zu ermitteln, dann interessiert mich ja auch nicht wirklich die Reihenfolge, sondern ja eigentlich nur, welche Operationen angewendet werden. Jede von diesen Operationen gebe ich dann einen Preis, wie viele Euro sie kostet, und dann summiere ich das und das gibt mir dann die Kosten von dieser speziellen Art, den einen String in den anderen umzuschreiben. Also hier in diesem Falle stellt man zum Beispiel fest, dass es auch keineswegs notwendig ist. Also die Reihenfolge haben wir schon mal festgestellt, ist nicht so wichtig. Aber auch es ist nicht so, dass in irgendeiner Weise durch diese beiden Wörter, die ich miteinander vergleiche, eindeutig festgelegt ist, meinetwegen bis auf die Reihenfolge eindeutig, welche Operationen ich anwenden muss. Hier in diesem Falle kann ich zum Beispiel eine ganz andere Folge finden, nämlich diese hier, und kann ebenfalls das eine Wort damit in das andere umschreiben. Ja, also hier sehen Sie diese Operation hier, das Einfügen von C findet hier statt, dann wird hier dieses A gelöscht, dann wird hier das G ebenfalls gelöscht und hier wird ein A in ein T umgeschrieben. Und diese Folge hat natürlich noch einen anderen Vorteil, die ist nämlich kürzer. Ja, die hat nur 4 Operationen. Okay. Ja, also es gibt, was können wir daraus jetzt lernen? Erst einmal haben wir eine Formalisierung gefunden, wie wir so einen Umschreibvorgang hinschreiben können oder darüber reden können. Und dazu gehörte insbesondere, dass wir einen Mikroformalismus uns bereitgestellt hatten, eine Notation, um solche Operationen zu beschreiben, nämlich als diese Paare. Und jetzt das Entscheidende, was wir jetzt noch brauchen, ist eben eine Kostenfunktion, die einen Preis für eine Operation vergibt, weil natürlich könnten wir sagen, jede Operation ist gleich teuer. Also das wäre zum Beispiel eine einfache Möglichkeit. Wir könnten aber auch sagen, okay, so eine Substitution ist vielleicht billiger als eine Einfügung oder eine Einfügung ist billiger als ein Löschen. Das ist also, was für Kosten für einzelne Operationen anfallen, das kommt von der Anwendung her. Und wir nehmen einfach so eine Kostenfunktion als Gott gegeben. Ja, wenn Sie jetzt wieder daran denken, zum Beispiel an den Vergleich von Gensequenzen, dann könnte es durchaus sein, dass bestimmte Modifizierungen einer Gensequenz eben leichter ist als andere und deswegen mit einem niedrigeren Preis versehen werden sollte. Okay? Und es muss ja auch nicht so sein, dass alle Substitutionen gleich billig oder teuer sind, sondern ein A in ein B umzuschreiben könnte vielleicht billiger sein, als ein B in ein A umzuschreiben. Okay? Und also eine Möglichkeit, also irgendetwas, wenn wir ein Beispiel machen, müssen wir uns natürlich auf irgendeine Art von Kosten einigen. Und hier die Kosten, die wir hier vielleicht, womit sich am einfachsten rechnen lässt, ist, wenn ich so eine No-Op-Operation habe, die ein X durch ein X ersetzt. Ich meine, das hat keinen Effekt. Dem geben wir die Kosten 0. Und die anderen Operationen, die wirklich was ändern, denen geben wir meinetwegen die Kosten 1. Ja? Okay. Und ja, dann, wenn ich also eine Folge von, wenn ich so einzelne Operationen mit Kosten versehen kann, dann, und ich habe eine Folge von Edit-Operationen, dann werde ich da einfach die Summe nehmen, der Kosten der Einzeloperationen, was möglicherweise auch irgendwie eine Vereinfachung ist, weil warum sollten die Kosten additiv sein? Ja, aber wir nehmen das einfach mal der Einfachheit halber an. Okay, und dann, das erlaubt uns jetzt so etwas wie einen Abstand zwischen zwei Wörtern A und B zu definieren zumindest, ihn zu berechnen, wird dann der nächste Schritt sein. Einen Abstand zu definieren, der sagt dann halt einfach, dieser Abstand ist bezüglich, hat also hier diesen Index da, ist diese Kostenfunktion. Also für unterschiedliche Kostenfunktionen kriegen wir deshalb unterschiedliche Abstandsmaße. Sind dann einfach die Kosten die minimalen Kosten einer Folge von Edit-Operationen, die A in B überführen. Also das ist, ja. Und dann ist natürlich klar, je kleiner diese Kosten sind, desto ähnlicher oder desto gleicher ist A und B. Okay? Und ja, dann ist es jetzt, wenn Sie an irgendeiner Stelle ein X in ein Z umwandeln, dann könnten Sie das natürlich über einen Umweg tun. Also dass Sie zum Beispiel erstmal das X in ein Y umwandeln und dann das Y in ein Z umwandeln. Ja, oder anders, wenn Sie etwas substituieren, könnten Sie erst das X löschen und dann das Z einfügen. Ja, das könnten Sie zum Beispiel tun. Und dann ist unser Kostenmaß besonders, wie soll ich sagen, natürlich, wenn diese Dreiecksungleichung gilt, dass der Umweg die Sache nicht billiger macht. Ja? Also das heißt, der direkte Weg sollte höchstens so teuer sein wie der Umweg. Das heißt, die Summe von wxy plus wxz sollte größer gleich den Kosten von xz sein. Ja. Okay, das ist diese Dreiecksungleichung, die wir gerne hätten. Und dann, wird daran erinnert, dass es in der Mathematik so ein Konzept von einer Metrik gibt. Wer hat das Wort Metrik schon mal gehört? Oh. Okay. So Metriken hat man normalerweise in Räumen, wie zum Beispiel unserem heißgeliebten n-dimensionalen Raum. Und was ist es dann? Das ist die Metrik, gibt für zwei, ordnet jeweils zwei Elementen dieser Menge, also diesen Punkten, irgendwie so einen Abstand zu. Und eine Metrik sammelt, oder die Eigenschaften einer Metrik sammeln die minimalen Eigenschaften, die man von so einer Abstandsfunktion erwartet. Und die besagt halt, dass der Abstand von zwei Punkten null ist, genau dann, wenn sie gleich sind. Ja, also wenn Sie wieder an diese Vektoren denken, in unserem n-dimensionalen Vektorraum, dann ist das natürlich immer der Fall. Wenn der Abstand null ist, dann sind die beiden gleich. Außerdem sollte der Abstand von x nach y gleich dem Abstand von y nach x sein. Und dann zusätzlich sollte diese Dreiecksungleichung gelten, wenn ich halt so einen Umweg, über einen Umweg irgendwie von x nach y komme, dann sollte die Länge des Umwegs immer größer gleich sein dem direkten Abstand von x und y. Ja. Und so eine Metrik, die kann man auf den Punkten von einem n-dimensionalen Vektorraum haben, aber man kann sie natürlich auch auf beliebigen anderen, bei diesen drei Eigenschaften, M1 bis M3, die kann man auch auf anderen Mengen, Grundmengen definieren oder haben. Und so eine Eigenschaft könnte man zum Beispiel auch auf unserer Menge Sigma quer von Zeichen haben. Und das heißt also insbesondere, die einzige Operation, die A in A transformiert, das heißt, das sollte die einzige Operation sein, die Kosten null hat. Also deshalb dieses Matchen sollte die Kosten null haben und jede andere Operation sollte Kosten größer als null haben. Das wäre eine wichtige Voraussetzung damit so eine Kostenfunktion eine Metrik ist. Und zusätzlich müsste sie halt, wenn wir das jetzt versuchen, wieder in unsere auf unsere Kostenfunktion zurück zu übersetzen, diese Eigenschaft sollte besagen, löschen und einfügen, desselben Symbols sollte gleich teuer sein. Und gleichzeitig eine Substitution von A durch B und von B durch A sollte gleich teuer sein. Ja? Und schließlich, das ist die Dreiecksungleichung, über die wir schon geredet haben. Okay? Also vielleicht macht das anschaulich, was die Eigenschaften einer Metrik im Zusammenhang mit unseren mit unseren Edit-Operationen besagen mögen. Okay. Und wenn wir ein Wort haben, in dem solche Striche vorkommen, solche Leerstellen vorkommen, dann wollen wir vielleicht, diese Leerstellen sind ja, die wir eingefügt haben, auch in den Beispielen hier, wenn Sie sich an dieses Beispiel hier erinnern. Da hatte ich irgendwie einfach, ohne viel zu fackeln, hatte ich hier sind da einfach solche Leerstellen eingefügt, damit ich diese visualisieren kann, an welchen Stellen Einfügungen und Löschungen passieren. Und wenn ich also sozusagen so ein Wort mit solchen Leerstellen habe, dann kann ich ein ursprüngliches Wort wieder heraus extrahieren, indem ich einfach, das macht diese Abbildung, Entschuldigung, diese Abbildung, diese Restriktion, ach, das macht diese Restriktion von eines solchen Wortes mit Leerstellen auf ein Wort ohne Leerstelle. Das heißt, da werden diese Restriktion bildet jedes normale Zeichen auf sich selbst ab und löscht die Leerstellen. Das heißt, ersetzt sie durch Epsilon und ansonsten ist es ein Homomorphismus. Ja. Okay. Und jetzt überlegen wir uns, wie können wir am besten, unser Ziel ist jetzt, diese kürzesten oder billigsten Folgen von Edit-Operationen zu finden, die ein Wort A in ein Wort B transformieren. Und jetzt in dem Beispiel war es irgendwie sehr angenehm, da diese beiden Wörter nebeneinander zu schreiben und dann die auf gleiche Länge zu bringen, indem man halt solche Leerstellen da eingestreut hat und dann alleine durch die Nebeneinanderschreibung dieser beiden Wörter ergab sich ja auf eine ganz natürliche Weise eine Menge von Edit-Operationen. Hier sehen Sie den Fall noch einmal in groß. Hier, ich füge diese Leerstellen irgendwie so ein, auf irgendeine Weise, ich streue das jetzt mal auf gut Glück irgendwo hin, so dass dann die beiden mit den eingestreuten Leerstellen die beiden Wörter gleich lang sind und schreibe sie nebeneinander. Und dann kann ich mir ja einfach angucken, die Stellen, wo alles gut geht, hier, das sind diese hier, da stehen die gleichen Wörter, da habe ich nichts, die gleichen Zeichen, da habe ich nichts zu tun. Und überall, wo irgendwas Verschiedenes steht, da muss ich was tun. Und da steht auch schon, was ich tun muss. Und das ist ja schon die Edit-Operation. Ja? Das heißt, alleine, indem ich so die auf diese Weise ordentlich nebeneinander schreibe, habe ich eine Weise gefunden, wie ich das eine Wort in das andere umschreiben kann. Okay? Und tatsächlich jetzt sozusagen, um wieder auf diese Plagiatserkennungstools zurückzukommen. Ich meine, was machen die? Die versuchen tatsächlich auch, die beiden Programmtexte so nebeneinander zu legen, dass die ähnlichen Sachen möglichst nebeneinander sind und man die Ähnlichkeit einfach ins Auge springt. Und dann kann man das betrachten und sehen, das ist ja gar nicht weit voneinander entfernt. Okay. Und damit sehen wir hier, da wir auf diese Weise eindeutig erkennen, wenn ich so ein Alignment gemacht habe, welche Operationen hier erforderlich sind, die stehen ja jetzt explizit da, kann ich dann auch die Kosten bestimmen. Die Kosten zumindest, die dieses Alignment hat, beziehungsweise die Edit-Operationen, die zu diesem Alignment dazugehören. Das heißt, hier ist es die Kosten von einer Löschung, einer Einfügung und einer Substitution. Ja, jetzt könnte man natürlich hier in diesem Fall, gibt es natürlich auch noch ein günstigeres als dieses, aber ja. Sieht das jemand, wie man das günstiger machen kann? Also was wir natürlich machen können, ist, indem wir einfach hier diese beiden Sachen austauschen. Ja, dann gibt es sozusagen eine Stelle mehr, wo die beiden übereinstimmen und damit eine Operation weniger, die wir ausführen müssen. Okay. So, also hier noch einmal, was ist ein, hier oben drüber steht jetzt noch einmal diese Definition von einem Alignment, die ich Ihnen jetzt bisher, ich habe es Ihnen nur am Beispiel gezeigt, die wir aber natürlich auch irgendwie mathematisch hinschreiben können. Also ein Alignment ist also ein Paar von Wörtern, in dem Leerstellen drin sind, das heißt ein Paar von Wörtern aus diesem Sigma-Quer, die die gleiche Länge haben. Und wenn immer wir, und an allen Stellen, an denen die beiden Wörter übereinstimmen, soll es der Fall sein, dass nicht beide gleich dem einer Leerstelle sind. Weil das wäre ja eine nutzlose Situation, solche Leerstellen. Es könnte es natürlich geben, aber die helfen nicht, weil da brauche ich keine Edit-Operation auszuführen. Okay, und dann hatten wir festgestellt, dass wenn ich ein Alignment, wenn ich so eine Kostenfunktion habe, die die Paaren von Zeichen eben einen nicht negativen Wert zuordnen, dann kann ich dieses W-Quer jetzt auf solche, kann ich das benutzen, um die Kosten eines Alignments zu finden. Und das ist jetzt ganz einfach, weil bei dem Alignment, da brauche ich nämlich jetzt der Reihe nur aufzusummieren, die Kosten für jede Stelle. Weil jede einzelne Stelle, hatten wir gesehen, entspricht genau einem Paar von so Zeichen und damit sozusagen eine Edit-Operation, und die kann ich aufaddieren. Und das wäre dann sozusagen die Alignment-Distanz die Kosten, die sich für dieses spezielle Alignment ergeben. Und dann könnte ich das benutzen, um eine Alignment-Distanz zwischen zwei Wörtern A und B zu definieren. Und das sind die minimalen Kosten von einem geeigneten Alignment dieser beiden Wörter A und B. Ja, das heißt, ich betrachte alle Möglichkeiten, wie ich in dieses A und B irgendwie Leerstellen hineinstreuen kann, so dass die beiden Wörter gleich lang werden und zusammen ein Alignment bilden. Und dann gibt mir dieses Alignment bestimmte Kosten und ich nehme das Billigste davon. Das sind die Alignment-Kosten bezüglich dieses Kostenmaßes W quer für zwei Wörter A und B. Okay? Das könnte man also ebenfalls als Abstandsmaß für die beiden Wörter A und B nehmen. Und die Frage ist, die sich dann sofort stellt, ist es jetzt was anderes als dieser Editierabstand oder ist es das Gleiche? Und das wollen wir jetzt im nächsten uns anschauen. Also nehmen wir uns jetzt wieder so eine Kosten, nehmen wir an, wir hätten so eine Kostenfunktion. Und wir hätten so zwei Wörter. Und das Erste, was wir leicht beobachten können, ist, dass wenn immer wir ein Alignment haben, dann können wir auch eine Folge von Edit-Operationen konstruieren, die gleichen Kosten haben wie das Alignment und das Wort A in das Wort B überführen. Ja, also ich meine, das ist jetzt auf irgendeine Weise keine große Erleuchtung, sondern das ist im Prinzip das, was wir beobachten. Man nimmt einfach die Paare, die Kosten des Alignments definieren. Das sind diejenigen, wo ein Unterschied vorliegt, und das sind dann halt auch, die geben direkt die Folge der Edit-Operation. Okay, dazu braucht man eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Aber daraus folgt, wenn wir Alignments direkt in Folgen von Edit-Operationen umrechnen können, heißt das natürlich insbesondere, dass die Kosten, dass die Editierdistanz auf jeden Fall kleiner gleich der Alignment-Distanz zweier Wörter ist. Ja, weil jedes Alignment liefert irgendeine Editiersequenz gleichen Kostens, aber es könnte ja noch viel mehr Editiersequenzen geben, die vielleicht noch super billig dieses Umschreiben machen, was wir vielleicht mit Alignments nicht hinkriegen. Okay, also wir haben jetzt diese kleine Gleichbeziehung zwischen der Editierdistanz und der Alignment-Distanz. Aber es gilt auch in gewissem Sinne die Umkehrung. In dem Falle nämlich, wenn W eine metrische Kostenfunktion ist, und dann gibt es für jede Folge von Editieroperationen ebenfalls auch ein Alignment, das genau die gleiche, das höchstens die Kosten der Folge von Editieroperationen hat. Und das ist sozusagen die umgekehrte Richtung. Und dann daraus können wir dann schließen, dass in diesem Falle von metrischen Kostenfunktionen die Alignment-Distanz gerade gleich der Edit-Distanz ist. Okay? So, da müssen wir uns jetzt ein bisschen mehr anstrengen, um einen Beweis zu konstruieren. Der Beweis ist jetzt hier in diesem Falle eine Induktion über die Länge der Editierfolge. Also zuerst einmal, wenn diese Editierfolge leer ist, das heißt die Länge 0 ist, dann muss offenbar A gleich B sein. Und wenn A gleich B ist, dann ist natürlich, sind die Kosten des Alignments ebenfalls 0 und die Kosten der Editiersequenz ist 0 und 0 ist gleich 0 und kleiner gleich 0 und damit ist alles im grünen Bereich. Okay? Und zwar, dass die Kosten jetzt 0 sind, hier an dieser Stelle, das liegt natürlich insbesondere daran, dass die Kosten von einem Matching für eine metrische Kostenfunktion notwendigerweise immer 0 sind. Okay? Jetzt, das heißt, das Einzige, die Arbeit, wo wir jetzt wirklich etwas, ein wenig Arbeit machen müssen, ist in dem Falle, dass wir eine Folge haben, die länger ist und meinetwegen die Länge n plus 1 hat und wir nehmen per Induktionshypothese an, dass das bereits für die Editierfolgen der Länge n gilt. Ja, also insgesamt kommen wir mit dieser aus n plus 1 Operationen bestehenden Folge von dem Wort A zu einem Wort B. Und zusätzlich schauen wir uns an, wo kommen wir hin. Wir schauen uns den letzten Schritt an, Folge von Editieroperationen gemacht wird. Und das heißt, es muss da irgendwie so ein Zwischenwort C geben, mit dem ich mithilfe der Operationen S1 bis Sn hinkomme und von dem ich dann durch Anwendung der letzten Editieroperation, diesem Sn plus 1, dann zu dem B komme. Okay? Und aus der Induktionsvoraussetzung folgt, dass die Kosten dass es so ein Alignment gibt von dem A und dem C, sodass die Kosten dieses Alignments höchstens so groß sind wie die Kosten dieser Editierfolge S'. Und jetzt wollen wir dadurch, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jetzt schauen, was bei dem letzten Schritt noch passiert. Okay. Und dazu betrachten wir uns jetzt verschiedene Fälle. Und der erste Fall, den wir betrachten, ist, dass diese letzte Operation eine Substitution ist. Bei einer Substitution wird ja nur einfach ein Zeichen durch ein anderes verändert. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise, ein Match, der ist jetzt uninteressant, oder ein Löschen ist. Das heißt, wir an der Stelle, an derselben Stelle, wo wir in dem C ein Zeichen haben, würde man in dem B, wenn ich dasselbe, im Wesentlichen dasselbe Alignment für das B wähle wie für das C, eben entweder das Y hinschreiben oder eine Leerstelle. Ja, also das heißt, X ist in dem Sigma und das ist ein normales Zeichen und Y ist entweder auch in dem Sigma oder eine Leerstelle, das heißt aus diesem Sigma quer. Okay, und damit kriegen wir also jetzt hätten wir ein Kandidaten-Alignment, halt irgendeines, auch für A und B gefunden, indem wir nämlich einfach alle Stellen genauso lassen in dem B wie in dem C, außer, und dass wir die Stelle, an der das Y, das X durch das Y ersetzt wird, diese beiden Positionen setzen wir übereinander und da hat an dieser Stelle gibt es halt auch ein Symbol aus dem A quer. Okay, und jetzt schauen wir uns an, was sind die Kosten von dem Alignment zwischen A und dem B quer. So ist die Kosten von dem A und dem Alignment von dem A und dem B quer, wenn wir uns das jetzt hier anschauen, die bestehen einmal aus diesen Kosten der Paare, die hier vorne stehen. Also wenn das jetzt hier die Position, sagen wir, schreibe ich das jetzt mal hin, das wäre die Position I. Dann gibt es also sowas vor dem I und dann gibt es irgendwas hinter dem I, alle, und die sind gleich. Der Unterschied ist sozusagen nur, was passiert an dieser Stelle I. Und da wird einmal das Stern in das X umgewandelt und das Stern muss jetzt in das Y umgewandelt werden. Ja? Und das sind das ist der Unterschied und wir fragen uns, wie teuer ist das? Und weil wir und das heißt, weil die symmetrisch ist, können wir einfach aus diesem die Kosten kriegen wir die Kosten von dem A von B, indem ich einfach an dieser Stelle I einmal abziehe die Kosten der Operation, die ich anwenden musste, um um das X herzustellen und füge stattdessen hinzu die Kosten, um das Y herzustellen, was an der Stelle in dem B stehen soll. Ja? Das heißt, das sind die beiden Änderungen. Ich nehme den einen Beitrag der Kosten weg und füge den anderen Beitrag der Kosten hinzu. Und jetzt gilt, dass jetzt schaue ich mir diese Differenz hier an und dann stelle ich fest, wenn ich das hier, dass das behaupte ich, das ist kleiner gleich den Kosten von der Edit-Operation von dem CI mit dem BI. Warum? Weil ich ganz einfach auf beiden Seiten könnte ich jetzt diesen Betrag addieren, dann kommt das hier noch dazu und ich lande bei dieser Gleichung und diese Gleichung gilt aufgrund der Dreiecksungleichung. Ja? Das heißt, aufgrund der Dreiecksungleichung kann ich also diesen Betrag hier ersetzen durch die Kosten der Umschreibung von CI nach BI. Und das heißt, insgesamt ist das, was hier auf dieser rechten Seite steht, damit kleiner gleich als dieses WAC, plus den B, den Kosten dieser Operation C nach B. Ja, und dieses hier Ups, das war jetzt falsch. So, das hier wollte ich haben. Dieses hier, das ist jetzt eben, das waren ja gerade die Kosten des die Kosten des Alignments von A und C, von denen wir nach Induktionsvoraussetzungen wissen, dass das kleiner gleich den Kosten von dem S' ist. Und dieses hier, das sind gerade die, das ist die Edit-Operation, die zu dem, die an der N plus 1 Edit-Operation, die halt gerade den Kosten des letzten Schritts entspricht. Und damit habe ich insgesamt hier in dieser Summe gerade die Summe der, gerade die Kosten, die Summe von den Kosten von S' plus den Kosten des letzten Schritts, also gerade die Kosten der gesamten Edit-Operation S, und die sind größer oder gleich den Kosten des Alignments von A und B. Okay, und damit habe ich für diesen Fall gezeigt, dass die Behauptung stimmt. Okay, konnte man dem einigermaßen folgen. Was jetzt noch fehlt, ist, wir brauchen noch die Situation, wo die letzte Edit-Operation nicht ein, was hatten wir gehabt? Wir hatten Löschen, Match, also das ist eine irrelevante Operation, oder Substitution. Was jetzt noch fehlt, ist, dass Moment, jetzt gibt noch eine Situation, die man vielleicht hier, also was noch fehlt, was wir noch behandeln müssen, ist, dass wenn die letzte Operation ein Einfügen ist, da kommen wir gleich zu. Jetzt haben wir hier aber noch den Spezialfall zu betrachten, dass dieses in diesem Alignment, wenn ich hier nochmal zurückgehe, dieser Stern selbst sozusagen ein Unterstrich war und hier das Y auch eine Leerstelle ist. Ja, dann ist sozusagen der Übergang von dem A zu dem B ist an dieser Stelle eine Leerstelle von Leerstelle zu Leerstelle, und das heißt, da würde ich hier ein Alignment konstruieren, was kein Alignment ist, weil es zwei Leerstellen zusammenbringt. An dieser Stelle sind aber die Kosten von dem, da, wenn ich diese Leerstelle gewissermaßen sowohl in dem A wie in dem B streiche, dann sind die Kosten von dem Alignment von dem A und B, dann aber gerade die Kosten von dem Alignment von A und C, indem ich halt dieses Einfügen, was dort stattgefunden hat, wieder abziehe, wieder wegnehme, das heißt, indem ich dieses hier abziehe. Und da die Kosten, diese negativen Kosten sicherlich kleiner gleich sind den Kosten von dem des Löschens von dem entsprechenden, dem Eaton-Element, entsprechend der Operation S n plus 1, komme ich dann letztendlich auf die gleiche Abschätzung, dass die Kosten von des Alignments von A und B, nachdem diese Leerstelle in A und in B rausgestrichen wurde, kleiner gleich ist den Kosten der Editierfolge S. Okay, so jetzt bleibt als letztes nur noch zu betrachten die Situation, wo das S n plus 1 eine Einfügeoperation ist. Das heißt, ein Unterstrich, eine Unterstrich Y-Operation. Und dann, was ist die Komplikation hier? Die Komplikation hier ist, dass das Alignment zwischen dem A und dem C nicht direkt wiederverwendet werden kann, um ein Alignment von dem A und B zu machen. Wir müssen sozusagen in dieses AC zusätzlich, wir müssen da zusätzlich eine Leerstelle einfügen. Das heißt, wir kriegen hier so etwas, wenn Sie so wollen, so ein unzulässiges Alignment, indem ich an die eine Leerstelle einfüge und an der Stelle BI, da kommt dann das Y an die Stelle zwischen I und I plus 1, da wo etwas eingefügt wird, dort wird in dem B ein Y eingefügt und an die entsprechende Stelle in dem A wird die Leerstelle eingefügt. Hier in dem B wird an diese Stelle, dem Einfügen entspricht, da kommt das Y hin und an die entsprechende Stelle in dem A kommt dann das Unterstrich hin und in dem C ebenfalls. Und das heißt, wir haben jetzt diese Situation. Das wurde gewissermaßen eingeschoben in das Alignment von A und C, damit in dem B quer Platz ist für das Y. Okay. Und an dieser Stelle, ich glaube, unsere Zeit ist um. Aber nachdem wir das so auseinandergeschoben haben, dann müssen wir eine ähnliche Rechnung machen wie eben. Die machen wir nicht mehr heute, die machen wir das nächste Mal. Aber das nächste Mal ist nicht morgen, weil ich leider morgen verhindert bin. Und der Julian leider auch verhindert ist. Der Julian ist bei Google in Zürich und deswegen habe ich nicht übers Herz gebracht, ihn deswegen einzufliegen. Und wir treffen uns deshalb, wir machen deshalb weiter nächsten Dienstag. Okay? Dann erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.